Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Herzlich willkommen zur 18. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute gleich mit zwei meiner Kollegen sprechen. Zum einen mit dem RND-Parlamentsberichterstatter Andreas Niesmann und zum anderen mit RND-Reporter Felix Husmann. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi Dirk.
Andreas, Mittwoch war ein ziemlich ungewöhnlicher Tag im Bundestag. Du warst dabei, das neue Infektionsschutzgesetz wurde beschlossen, an dem es schon im Vorfeld laute Kritik gab, auch Proteste vor dem Reichstagsgebäude, aber überraschenderweise eben auch mittendrin, also im Reichstagsgebäude, während der Plenardebatte. Du warst ziemlich unverhofft Teil einer Szene, die dann später die Runde machte und in den Nachrichten zu sehen war. Kannst du mal beschreiben, was ist passiert?
Ja, ich stand in dem Bundestagsfahrstuhl, dachte ehrlicherweise an nichts Böses, fuhr aus dem Keller ein Stockwerk nach oben und dann öffnete sich die Tür auf der Erdgeschossebene am Westeingang des Reichstages und ich hörte auf einmal eine Frau schreien, so hysterisch, und hörte nur, wie sie irgendwie, sie haben kein Gewissen, so ein Wortfetzen, und ich guckte so um die Ecke und da stand der Wirtschaftsminister Peter Altmaier heftig gestikulierend mit dieser Frau und stieg dann zu mir in den Fahrstuhl ein, die Tür ging zu und er verschnaufte so, sagte so, was war das jetzt? Und ich fragte ihn so, wo hatten sie die oder wie kamen die rein? Und dann redeten wir so kurz und es stellte sich halt dann heraus, dass das eine dieser Corona-Protestiererinnen war, die es irgendwie, oder was ist irgendwie, die es in den Reichstag geschafft hatte. In dem Moment dachte ich noch irgendwie. Ja, und ich bin dann zufällig halt in diese Szene da reingelaufen, wenn man so will. Und es wurde gefilmt und abends war es da wirklich in allen Fernsehnachrichten. Also alle haben sich gemeldet.
Es wurde mit dem Handy gefilmt und genau, und es war eben eine der Szenen, wo man merkte, da ist der Protest dann doch mitten im Parlament. Wie ist das? Auch als Journalist ist man ja gewohnt, mit dem Bundeswirtschaftsminister in einem Fahrstuhl zu fahren vielleicht, aber man ist vielleicht doch nicht so gewohnt, dass man plötzlich überall selbst zu sehen ist, sondern ja eher hinter der Kamera sich befindet oder mit dem Block in der Hand. Wie war das für dich?
Also wobei wir es auch gewohnt sind eigentlich, dass wir auch bei Pressekonferenzen oder Interviews fotografiert, gefilmt werden und so. Also so gesehen, das Besondere an dieser Situation war, glaube ich, eigentlich das Vorspiel, also das, was in diesem Video passiert ist, diese Frau im Parlament den Wirtschaftsminister so angeht und so attackiert. Und ich einfach ja Reporterglück hatte, wenn man so will, und durch Zufall in diesem Fahrstuhl stehe, wo er dann auf mich zukommt. Mich haben dann auch ein paar Leute, Freunde gefragt, ja und wie ist er so? Was sagt er denn so? Dann, was hat er denn zu dir gesagt? Da musste ich dann schon so ein bisschen schmunzeln, weil ich ja in der Tat dann häufiger mal mit einem Minister zu tun habe und das jetzt für mich dann in der Situation jetzt nicht so eine wahnsinnige Besonderheit war, dass der Minister da in den Fahrstuhl steigt. Also ein Stockwerk vorher hatte ich noch kurz mit dem ehemaligen Landwirtschaftsminister Schmidt da in dem Fahrstuhl geredet. Also das ist ja relativ üblich für uns in unserem Job, dass wir da auch mit Spitzenpolitikern mal sehr eng zusammenkommen. So, wie gesagt, die Besonderheit hier war, glaube ich, wirklich diese Situation, die ja emotional einfach aufgeladen war durch diese Frau und durch das, was sie gesagt hat und vor allem wie sie es gesagt hat.
Genau, es gab viele sehr, sehr kritische, also fast schon aufgeregte Stimmen danach. Also dass der Ort, wo eigentlich ja die Rede zählt, das Parlament, dass man da einen Schutzraum braucht und dass der jetzt gestört worden sei. Den ganzen Tag über gestern hat man gerätselt, wie kamen diese Menschen eigentlich trotz aller Sicherheitsvorkehrungen ins Parlament. Am Ende hat unser Kollege berichtet, es war wohl ein AfD-Abgeordneter oder mehrere, die ihren Status benutzt haben, um diese Menschen, diese Störer, wenn man das so sagen will, ins Parlament zu lassen. Wie kann man das eigentlich verbieten? Sind Abgeordnete, sind sehr frei, auch es ist ihr Haus. Wie schätzt du das ein? Wird es sowas jetzt öfter geben können oder ist das, kann man das verhindern?
Ja, das ist die große Frage, die gerade auch diskutiert wird, die heute auch den Ältestenrat des Bundestages noch beschäftigt, also wo von allen Fraktionen Vertreter drin sind, wo man sich diese Frage stellt, wie kann die Sicherheit aus dem Parlament heraus gewährleistet werden. Also grundsätzlich ist es so, dass jeder Bundestagsabgeordnete Besucher empfangen kann und darf. Ich glaube, 6 sind das am Tag, die er einfach anmelden kann und die bekommen dann so einen Gästeausweis, einen orangenen. Und damit kommen die Leute ins Parlament rein. Ich meine, ich bin nicht 1000%ig sicher, aber ich meine aus dem Augenwinkel gesehen zu haben, dass diese Frau auch so einen Gästeausweis trug. Also keinen Presseausweis zum Beispiel. Journalisten können sich auch akkreditieren, unabhängig von den Bundestagsabgeordneten. Das geht dann über die Pressestelle des Hauses. Meiner Meinung nach hatte sie einen Ausweis, der auf die Herkunft aus einer Fraktion herdeutete. Und das ist ja auch das, was Jan Sternberg, mein Kollege, dann aus der AfD bestätigt bekommen hat, dass sie auf dem Ticket da quasi reinkam. Ehrlicherweise wird man es komplett nur dann verhindern können, wenn man es den Abgeordneten verbietet. Das will aber, glaube ich, niemand. Also insofern ist da schon die Sicherheit des Parlaments, es ist darauf angewiesen ein bisschen, dass alle Abgeordneten da mitmachen. Sonst wird das nicht funktionieren können. Oder man müsste es ganz, ganz restriktiv machen. Aber das will ja auch niemand.
Weil natürlich das Haus eigentlich ein offenes sein soll und man damit ja auch eigentlich dem was entgegenstellen will, was viele auch von der AfD gerne behaupten, dass das eben ein geschlossener Zirkel ist. Jetzt gab es nicht nur im Gebäude selber, sondern auch im ganzen Regierungsviertel viele Aktionen von Demonstranten. Felix, du hast den Tag über an der Spree verbracht zwischen den Abgeordnetenhäusern, dem Kanzleramt und dem Brandenburger Tor, dem Reichstagsgebäude und hast dich unter die Demonstranten gemischt. Kannst du kurz erklären, wie war dort die Stimmung? Was hat die Menschen da bewegt und was hat auch die AfD vielleicht damit zu tun?
Ja, die Stimmung war am Morgen erstmal relativ locker und friedlich rund um das Brandenburger Tor. Da haben sich zunächst Hunderte, später Tausende Menschen versammelt. Im Vorfeld wurden ja mehrere Demonstrationen in der sogenannten Bannmeile, also im befriedeten Bezirk rund um den Bundestag, nicht genehmigt bzw. wurden verboten. In diesem Bereich muss das Bundesinnenministerium Demonstrationen zustimmen, weil durch solche Demonstrationen eben der parlamentarische Ablauf gefährdet werden kann. Und diese Zustimmung hatte das Bundesinnenministerium verweigert. Trotzdem waren die Demonstranten dann relativ nah dran am Reichstagsgebäude. Wie gesagt, vor dem Brandenburger Tor sammelte es sich am Vormittag. Da hatte die Polizei den Demonstranten zuerst gesagt, sie müssen sich hier entfernen, es gibt hier keine angemeldete Versammlung. Später hat die Polizei das dann doch zugelassen. Es waren immer wieder Frieden, Freiheit, keine Diktaturrufe zu hören, womit wir auch dazu kommen, was die Leute da antreibt, nämlich dieser Gedanke durch die Änderung im Infektionsschutzgesetz, die gestern vom Bundestag und Bundesrat beschlossen wurden, würde in Deutschland eine Diktatur eingeführt werden. Dieser Gedanke einer großen Verschwörung der Regierungsfraktion gegen das Volk, dieses Gesetz wurde im Vorfeld immer wieder als Ermächtigungsgesetz bezeichnet und damit direkt mit dem Nationalsozialismus und der Machtergreifung der Nazis 1933 verglichen. Und das hat auch gestern auf der Straße dann inhaltlich dominiert. Das heißt, vordergründig ging es um dieses Infektionsschutzgesetz. Eigentlich ging es aber um eine ganze Bandbreite an Verschwörungserzählungen. Und da hat auch die AfD gestern auch auf der Straße sehr deutlich mitgemischt.
Genau, die haben auch Reden gehalten, also nicht nur im Parlament, sondern auch auf Bühnen der Demonstration, während im Parlament quasi noch die Debatte lief, richtig?
Ja, schon etwas davor, ungefähr 2 Stunden bevor die Debatte im Parlament losging, stand der AfD-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Müller aus Bayern auf einem Klavier, auf einem Konzertflügel, auf dem zuvor innerhalb der Kundgebung Musik gespielt wurde, hielt ein Megafon in der Hand und begann gegen seine Parlamentskollegen zu hetzen, mehr oder weniger. Hans-Jürgen Müller hat den Großteil der Abgeordneten im Bundestag als Marionetten der Pharma- und Finanzindustrie bezeichnet, was sehr, sehr, sehr nah dran ist an den antisemitischen Verschwörungserzählungen, die schon die Nazis damals gegen das demokratische Parlament genutzt haben. Hans-Jürgen Müller hat das Gesetz ebenfalls gestern als Ermächtigungsgesetz bezeichnet, hat gesagt, die Situation wäre mit 1933 vergleichbar, hat in der Folge dann auch noch Falschbehauptungen über Impfungen, über die Corona-Impfung zum Beispiel, verbreitet. Und es war eigentlich ein großes Sammelsurium an Parlamentsverachtung und Verschwörungsideologie, das er da vorgetragen hat. Kurz später habe ich dann Peter Büstron von der AfD vor dem Brandenburger Tor gesehen bei dieser Kundgebung und ihn gefragt, ob er dem denn zustimmen würde. Und er hat ihm zugestimmt und hat nochmal betont, diesen Vergleich mit 1933, den finde er richtig. Und die Maskenpflicht in Geschäften, die hält Bistran für vergleichbar mit dem Ausschluss von Juden aus dem öffentlichen Leben im Nationalsozialismus. Und er meinte das wirklich ernst. Ich habe ihn explizit gefragt, meinen Sie das ernst? Und meinte, ja, das ist ein statthafter, legitimer Vergleich. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut die Position, die die AfD da auch innerhalb dieser Bewegung von Corona-Leugnern und Verschwörungsideologen einnehmen will. Und das Milieu, in dem sie jetzt auch versucht, potenzielle künftige Wählerstimmen zu fischen.
Andreas, du hast auch gelauscht der Debatte im Bundestag. Nun ist die AfD dort schon länger präsent. Und am Anfang hatte man viele mahnende Worte gehört, dass damit allein durch die Anwesenheit der Partei womöglich die demokratische Kultur verloren gehen könnte. Denkst du, das war gestern ein Tag, wo man das erste Mal vielleicht richtig sichtbar sehen konnte, wie viel da eigentlich durcheinander gebracht werden kann durch immerhin die größte deutsche Oppositionspartei? Und hast du das Gefühl, dass das, was Felix gerade von der Straße erzählt hat, dass das im Parlament sich so fortgesetzt hat? Oder gibt es da immer noch zumindest mehr Festhalten an den überbrachten Traditionen und der Diskussionskultur?
Nein, also ich habe das Gefühl, Entschuldigung.
Zwei Fragen, zwei Antworten.
Das ist eine lange Frage, zwei Fragen, zwei Antworten, genau. Also ich habe nicht zum ersten Mal das Gefühl, dass sich dadurch was ändert, sondern ehrlicherweise haben wir das Gefühl, die ganze Legislaturperiode schon, dass die AfD einfach mit vielen Traditionen des Parlamentarismus und vielen Dingen, die da an die wir uns da gewöhnt hatten, bricht. So. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Diskussionskultur im Bundestag in diesen, jetzt sind es 3,5 Jahre, seitdem sie drin sind, permanent, oder noch nicht ganz, aber fast 3,5 Jahre, permanent bergab ging. Also das hangelt sich ehrlicherweise ein bisschen von Tiefpunkt zu Tiefpunkt, um mal ein ehemaliges Bonmot eines ehemaligen Nationaltrainers zu bemühen, weiter. Und das war gestern sicherlich ein neuer Tiefpunkt. Ja. Also es war wahnsinnig laut im Plenum, es war aggressiv. Und ich sage jetzt gar nichts gegen Argumente. Ich finde es auch in Ordnung, sich hart in der Sache zu streiten. Persönlich fände ich es noch besser, man würde zumindest bei den Fakten bleiben und nicht einfach Dinge verdrehen und Lügen erzählen. Aber selbst da würde ich sagen, okay, das ist dann im Zweifel auch noch irgendwie von der Meinungsfreiheit gedeckt, oder das ist dann halt möglich in einem freien Land. Aber dieses permanente Pöbeln, was aus der Fraktion kommt, was man, glaube ich, in den Fernsehern auch gar nicht so übertragen hat. Ja? Also vor allen Dingen Frauen vorne reden, da wird zwischengerufen, wirklich gegrölt, aggressiv. Es ist wie im Fußballstadion. Das ist etwas, das ich so in der Massivität, Zwischenrufe gehören dazu zu den Debatten, aber so massiv habe ich das noch nicht erlebt. Das muss man ganz klar sagen. Und dann gab es auch wieder einen Bruch mit der Parlamentstradition, als Plakate hochgehalten wurden, was verboten ist, was Abgeordnete gar nicht dürfen.
Wie schätzt du das ein? Du sprichst ja auch viel mit Politikern. Man steht, so stelle ich es mir vor der Frage, muss ich darauf eingehen, auf diese ganzen Vorwürfe, Anwürfe, auch Unflätigkeiten, und mach's damit natürlich auch noch öffentlicher oder beziehungsweise noch wichtiger, oder versuche ich es dem zu entgegnen und nutze auch meine Redezeit im Parlament, um den Zuhörern auch zu Hause vom Fernseher zu sagen, ich sehe das hier anders und das ist kein Ermächtigungsgesetz. Eine ähnliche Frage haben ja auch Journalisten jeden Tag zu beantworten. Wie schätzt du das ein, Andreas?
Naja, ignorieren ist, glaube ich, keine Lösung. Ja, also es geht auch ehrlicherweise gar nicht. Also wenn man sich so eine Szene dann anschaut, also Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hält seine Rede und auf einmal werden da Plakate hochgehalten, auf denen ein Grundgesetz abgedruckt ist mit einem Trauerflor dran. Und da steht das Datum von gestern, 18.11. da drauf, so. Also heute der Tag des Todes des Grundgesetzes. So, da muss erstmal die Rede unterbrochen werden. Dann muss der Bundestagspräsident, in dem Fall Wolfgang Schäuble, auffordern, dass die Plakate weggenommen werden, weil es gegen die Hausordnung verstößt. Das passiert dann im ersten Anlauf nicht. Da muss ein zweites Mal fordern, die ganze Zeit ist die Rede unterbrochen. Naja, dann jetzt als Bundesgesundheitsminister einfach weiterzumachen und da gar nicht drauf einzugehen, stelle ich mir auch schwierig vor. Ich fand, dass Jens Spahn das dann gestern zum Beispiel sehr gut gemacht hat. Dass er dann gesagt hat, im Grundgesetz steht auch das Recht auf die Unversehrtheit des Lebens und der Gesundheit drin, und da hört er von der AfD gar nichts zu. Das war eigentlich ein ganz guter Konter dann in dem Moment, dass die andere Seite auch so ein bisschen bloßgestellt hat. Also was man merkt, es wird nicht mehr um die Sache da mit Worten gerungen, sondern die AfD macht ihre Punkte. Ich glaube auch immer noch abgezielt auf Video, auf Schnipsel, die man in den sozialen Medien dann posten kann. Und die anderen Parteien keilen inzwischen auch wirklich mit Aggressivität dagegen. So, das ist da jetzt die Lage. Also da wird keine inhaltliche Debatte mehr geführt, sondern da sagt man sich gegenseitig, wie verachtenswert man sich findet.
Aber ich glaube, das Ignorieren und Totschweigen, das hat auch noch nie funktioniert. Also das Totschweigen von Rechtsextremen, das wird ja mindestens seit den 90er Jahren immer mal wieder gefordert. Nach dem Motto, wenn die Rechten durch die Straßen ziehen, dann klappt die Bürgersteige hoch und wenn denen keiner zuhört, dann hören sie schon auf damit. Aber die Situation, in der wir uns jetzt nicht nur in der Bundespolitik befinden, die zeigt ja nochmal ganz, ganz eindrücklich, dass kann nicht funktionieren. Man kann die nicht totschweigen und man kann die, wie Andreas auch sagte, gerade wenn sie jetzt im Bundestag sitzen, man kann die nicht ignorieren. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass demokratische Politikerinnen und Politiker und die Gesellschaft dazu Stellung beziehen und aufzeigen, was das ist. Nämlich gestern eine ganz krasse Verachtung des Parlaments und damit auch unserer parlamentarischen Demokratie.
Felix, es wurden auch gestern auch Journalisten angegangen wurden und es ist insgesamt eine relativ feindselige Stimmung auch gegenüber Nicht-Demonstranten gab. Hast du da was von mitbekommen? Wie war das für dich? Ist das eine angespannte Situation, da durch die Mengen zu laufen?
Ja, eine angespannte Situation auf jeden Fall und feindselige Stimmung gegen Journalisten gibt es bei solchen Demos leider immer. Es gab gestern Übergriffe von Demonstranten auf Journalistinnen und Journalisten. Das habe ich von Kollegen mitbekommen, erzählt bekommen, berichtet bekommen. Ich selber habe solche Übergriffe gestern allerdings nicht erlebt und hatte die meiste Zeit das Gefühl, mich relativ frei bewegen zu können. Hab mich aber trotzdem gestern immer wieder auch daran orientiert, wo wie viele Polizisten unterwegs sind. Auf der Straße 17. Juni, also dieser Straße zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule in Berlin, wo sich gestern auch ein größerer Teil der Kundgebung hinzog, waren zum Beispiel Polizisten am Rand, aber nicht in der Mitte. Und dafür jede Menge Rechtsextreme, auch zum Teil als mitunter nicht nur journalistenfeindlich, sondern auch gewaltbereit bekannte Rechtsextreme. Und da überlegt man sich dann schon, wenn man das wahrnimmt, wie weit begebe ich mich da jetzt rein und halte ich mich nicht vielleicht doch lieber am Rand. Das heißt, ich gucke da schon recht vorsorglich, nicht in besonders schwierige Situationen zu kommen. Das hat gestern zum Glück ganz gut funktioniert, zumindest bei mir.
Hast du ein Gefühl dafür bekommen, wie die Zusammensetzung ist? Also du sagst, da gibt's Rechtsextreme, Gewaltbereite, aber man kann ja auch immer wieder hören, da gibt's auch Leute, die tatsächlich vielleicht etwas in ihrer eigenen Informationsblase leben, aber Angst haben um die Grundrechte und haben Angst, dass diese Corona-Krise nun dazu führt, dass sie Freiheitsrechte verlieren, was ja de facto auch erstmal stimmt. Also zumindest innerhalb dieser Krise ist das so, dass sie Freiheitsbeschränkungen hinnehmen müssen. Kann man da sagen, könntest du eine Prozentzahl sagen, was sind vielleicht berechtigte oder zumindest Ängste, die man haben kann und wo fängt das an, instrumentalisiert zu werden für andere Sachen?
Eine Prozentzahl kann man da, glaube ich, ganz schwer nennen. Klar ist, gewaltbereite und gar gewalttätige Rechtsextreme sind bei diesen Demonstrationen, die wir in Berlin in den vergangenen Monaten gesehen haben, nie die Mehrheit gewesen, aber eine sehr signifikante Minderheit. Auch gestern waren gewaltbereite Neonazis und rechte Hooligans oder so nicht in der Mehrzahl, auf keinen Fall. Aber sie waren da und sie waren sichtbar, sie waren präsent. Ich glaube, um berechtigte Sorge vor Grundrechtseinschränkungen geht es bei diesen Protesten schon lange kaum noch. Es geht vielmehr um durch Verschwörungserzählungen beflügelte Ängste, dass zum Beispiel, dass eine Diktatur in Deutschland eingeführt werde und dass Jens Spahn uns alle zwangsimpfen kann mit dem neuen Infektionsschutzgesetz. Das sind Vorstellungen, die auf diesen Demonstrationen, die auch gestern extrem weit verbreitet waren. Das hat man gesehen durch Transparente, durch Schilder, durch T-Shirts, die Leute trugen. Das hat man gehört in Reden, die dort gehalten worden sind. Das hat man gehört in Gesprächen zwischen Demonstranten. Ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Leuten da schon lange nicht mehr um das, was real im Bundestag und im Bundesrat beschlossen wird, sondern es geht um eine sehr verquere, krude Vorstellung dessen und in erster Linie um Verschwörungserzählungen.
Andreas, Jens Spahn hat gestern in seiner Rede sich nochmal genötigt gesehen, deutlich zu machen und zu versprechen, dass er eben keine Zwangsimpfungen vornehmen will. Wie schätzt du die überhaupt die Debatte ein, die danach geführt wurde? Also auch andere Oppositionsparteien haben gegen die Gesetzesnovelle gestimmt. Wie ist da die Stimmung gewesen? Konnte man da differenziert besprechen oder ist das alles in dieser, wie Felix sagt, in diesen Verschwörungserzählungen untergegangen, was da an Argumenten vorgebracht wurde?
Ja, wir wollen ja kein AfD-Bashing hier heute machen, aber auch da muss man sagen, ne, also wenn die AfD-Leute reden, dann wird da nicht mehr differenziert. So, also und Alexander Gauland zum Beispiel hat gestern, er hat von einer indirekten Zwangsimpfung gesprochen. Also dadurch, dass man dann irgendwann, wenn man nicht geimpft werde, gar nichts mehr machen dürfe oder dann waren die Freiheitsrechte beschnitten würden. Auch das ist ja eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass das so sein wird, weil es geht ja um den Aufbau einer Herdenimpfung. Immunität der Gesellschaft und wenn die erreicht ist, ich weiß nicht, wie viel Prozent, das sind glaube ich so 2/3 oder so, da bin ich jetzt nicht der fitteste Naturwissenschaftler, aber wenn diese Zahl der Durchimpfung erreicht ist, dann können sich alle wieder frei bewegen, weil dann ist die Pandemie vorbei. So einfach ist es ja. Und so funktioniert es bei Masern und so ja auch. Da kann sich auch nicht jeder gegen impfen, weil es gibt Leute, die vertragen es nicht oder haben Vorerkrankungen etc. Also da wird bei der AfD ganz bewusst mit diesem Wording gespielt und Symptome einer Gesundheitsdiktatur hat er gesagt. Ne, der kommt dann ja immer noch raus. Also kann dann ja sagen, naja, ich habe ja nur indirekte Impfpflicht gesagt, ich habe nur Symptome gesagt, aber im Kern werden die Begriffe ja alle verwendet und das auch ganz bewusst. So, bei den anderen Parteien, gerade bei den Oppositionsparteien, fand ich schon, dass da sehr sauber differenziert worden ist. Ich fand, die haben das gestern auch sehr gut gemacht. Also vor allen Dingen Christian Lindner von der FDP und Jan Korte von den Linken, die beide sehr deutlich gesagt haben, dass sie das Gesetz der Bundesregierung aus verschiedenen Gründen ablehnen. Zu unkonkret, zu wenig Parlamentsbeteiligung, zu schnell und gleichzeitig aber auch sehr, sehr deutlich gesagt haben, also was mir so im Kopf geblieben ist, so ein Satz von Jan Korte, den fand ich wirklich gut, der gesagt hat, das Gesetz der GroKo ist wirklich schlecht, aber wir errichten hier keine Diktatur. So. Das finde ich, also das kann man eigentlich von der Opposition schon erwarten, dass sie das Maß an Differenziertheit da aufbringt an der Kritik und das schaffen wir Journalisten in unseren Leitartikeln und so ja auch. Also ich bin ja weit davon entfernt, jetzt zu sagen, dass die Corona-Politik der Bundesregierung ohne Fehler war. Also im Gegenteil, mir fallen in letzter Zeit immer mehr Fehler auf. Aber wie Felix schon sagte, das eine ist halt, dass man sagt, das ist schlecht gelaufen, hier wurde was schlecht vorbereitet, hier hat man vielleicht was verpennt, hier hat man was falsch eingeschätzt, was sich im Nachhinein anders herausstellt. Das ist ja das tägliche Geschäft. Aber zu behaupten, dass irgendwie Attila Hildmann im Keller des Flughafen Tegels festgehalten und zwangsgeimpft wird, das entbehrt halt einfach jeglicher Realität und Logik. Und ich verstehe es auch ehrlicherweise nicht, wie man auf die Idee kommen kann, so einen Unsinn zu glauben. Also so ganz erschließt sich mir das nicht.
Und vor allem wird durch diese Verschwörungserzählungen auch total verkannt, dass es eben eine Opposition im Bundestag gibt. Und dass es eine Opposition im Bundestag gibt, die seitdem die Bundesregierung mit politischen Maßnahmen die Corona-Pandemie bekämpft, es Kritik aus der Opposition gibt an diesen Maßnahmen und an diesen Beschlüssen und das nicht nur aus der AfD, sondern aus allen Oppositionsfraktionen mit verschiedener Intensität. Das wird auf diesen Demonstrationen komplett verkannt. Da wird die Bundespolitik und da wird die Politik generell mit Ausnahme der AfD als monolithischer Block gesehen. Und das ist ja auch eine Stimmungsmache, die AfD da befeuert und in ihrer eklatantesten Form eben gestern Hans-Jürgen Müller, wie gesagt, der von der Mehrheit der Bundestagsabgeordneten als Marionetten der Finanz- und Pharmaindustrie spricht. Und das ist eine ganz gefährliche, antidemokratische Stimmung, die da verbreitet wird und die dann tatsächlich die sachliche Kritik an solchen Gesetzen ja komplett totschweigt.
Ähnlich ist es auch das Bild der Presse, also der Journalisten, des Großteils der Journalisten. Andreas, vielleicht du als politischer Berichterstatter, stört dich das eigentlich, dass du von manchen Leuten dargestellt wirst, immer als Teil des Regierungsapparates, also Teil des Machtapparates und vielleicht zu wenig wahrgenommen wird, was eigentlich deine Rolle ist und dass du die vielleicht ja auch öfter mal ärgerst als Berichterstatter?
Ja klar, stört mich das, aber andererseits habe ich mich auch daran gewöhnt. Also es ist ja jetzt auch keine neue Entwicklung. Ich fühle mich da nicht fair wiedergegeben in dem, was ich so tue. Das ist so, aber gut, das gehört jetzt halt zu unserem Job auch dazu. Da habe ich jetzt irgendwie gelernt, damit zu leben, dass dieser latente Vorwurf kommt. Ich glaube, er ist auch in der Tat sogar etwas weiter verbreitet, der geht über diese Verschwörungsumfelder hinaus. Wir begrüßen ja auch regelmäßig Leser bei uns im Büro und da kommen auch manchmal so Fragen nach dem Motto, na, dürfen Sie denn wirklich schreiben, was Sie denken und so. Und ja, ich kann dann immer nur sagen, ja, darf ich, mache ich auch. Erklär dann auch, wüsste gar nicht, wie da die Kontrolle oder die Zensur oder was uns da vorgeworfen wird, funktionieren sollte. Einige glauben mir das dann und sind irgendwie sogar überrascht und andere sagen, ja, das darfst du jetzt halt nicht sagen. So. Also da muss ich mit leben. Das Einzige, was wir machen können, ist halt transparent sein, immer wieder aufklären und immer wieder erklären, wie wir arbeiten, warum wir so arbeiten und uns natürlich auch ein Stück weit, das gehört sicherlich auch dazu, kritisch selbst zu hinterfragen, weil es natürlich eine Gefahr gibt, als Parlamentskorrespondent, wenn man sehr, sehr viel und sehr eng mit den Politikern redet, Informationen austauscht, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man sich deren Sicht zu eigen macht oder dass man sehr viel Verständnis für die Politikseite entwickelt. Und da muss man auch aufpassen, dass man schon versteht, dass es auch nochmal eine Welt da draußen gibt. Und ich denke, daher kommt sicherlich der Vorwurf ein Stück weit, dass man sagt, ihr steckt ja alle unter einer Decke, ihr hängt abends auf den gleichen Empfängen ab. Das stimmt, ne? Das tun wir, hängen auf den gleichen Empfängen ab, aber die Wahrheit ist, wir gehen da unter anderen Vorzeichen hin. Also ich habe kein politisches Interesse, was ich verfolge, null. Mir geht es immer nur um die Geschichten und ja, das versuchen wir den Lesern zu erklären und bei denen kommen wir meistens noch durch. Bei den Verschwörungsideologen, ja, da kann man sich ja den Mund fusselig reden, da wird man nicht mehr damit durchdringen, das ist leider so.
Felix, zum Schluss noch eine Frage. Du hast dich viel beschäftigt mit Verschwörungserzählungen und hast auch viele der Proteste jetzt gesehen. Nehmen wir mal kurz an, es gibt bald einen Impfstoff, er funktioniert. Im nächsten Sommer ist die Pandemie vorbei oder zumindest sehr beherrschbar und die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, das braucht man nicht mehr, das Infektionsschutzgesetz, auch in seiner dritten Novelle, verschwindet wieder im Schrank. Denkst du, diese Protestanten, die sich da gefunden haben, manche sprechen ja von einer Bewegung, verschwindet dann einfach auch wieder oder kann das aus sich selbst heraus bleiben?
Ich würde sagen, das ist ein klares Jein. Also diese Bewegung in ihrer Größe und Schlagkraft, wie wir sie jetzt sehen, mit Großdemonstrationen, mit zehntausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sehe ich dann nicht mehr so regelmäßig stattfinden, wenn die Pandemie endlich vorbei ist und die Maßnahmen zurückgenommen wurden. Was allerdings bleibt, ist das Mindset in den Köpfen dieser ganzen Menschen. Wenn wir uns angucken, wie weit verbreitet Verschwörungserzählungen in der Gesellschaft sind, das geht weit, weit, weit über diese paar Zehntausende hinaus, die in Berlin und in Leipzig demonstriert haben. Und dieses Denken bleibt, dieser Verschwörungsgedanke bleibt und der wird uns noch lange beschäftigen. Und das wird noch lange ein Thema bleiben und auch eine Gefahr bleiben, weil dieser Verschwörungsglaube Menschen dazu führt, dass sie nicht an die Demokratie glauben, dass sie sich aus dem demokratischen politischen Prozess abkapseln und dass sie tendenziell auch gewaltbereiter sind. Und das wird ein Problem bleiben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es zu anderen Themen dann auch wieder ähnliche Protestbewegungen gibt. Und ich hoffe, dass wir als Gesellschaft, wenn das nochmal auf uns zukommt, dann mal ein bisschen besser gewappnet sind und nicht erstmal vor der Frage stehen, oh, was ist denn das jetzt eigentlich, was da gerade entstanden ist?
Ja, danke Felix, danke Andreas. Das war die 18. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Heute mit Felix Husmann, der gestern vor dem Parlament im Berliner Regierungsviertel die Demonstrationen gegen das Infektionsschutzgesetz beobachtet hat. Und Andreas Niesmann, Parlamentsreporter vom RND, der im Bundestag war und sich das Geschehen dort angeguckt hat. Danke ihr beiden.
Danke dir.
Danke euch. Danke Dirk.
Tschüss.
Ciao.
Wenn Sie wollen, hören wir uns wieder nächste Woche mit einem neuen Thema und einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin, tschüss.